Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was bleibt vom Kinojahr 2019? Welche Szenen, welche Filme, welche Bilder? Bevor wir in unserem Kinojahresrückblick diese Fragen beantworten, zunächst einmal eine gute wirtschaftliche Nachricht. An der Kinokasse war es ein erfolgreiches Jahr. Die Marvel und anderen Superhelden für Action und weltweit, sie haben viel Geld eingespielt, aber auch das Arthouse-Kino hat das Publikum in die Säle gelockt. 400.000 Zuschauer zum Beispiel haben Parasite gesehen, den Film, mit dem Bong Joon-ho in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Und auch Systemsprenger von Nora Fingscheid kommt auf mehr als eine halbe Millionen Zuschauer. Das ein paar Zahlen zur Filmwirtschaft. Über die Inhalte und die Filmästhetik möchte ich nun mit Susanne Burg und Anke Lewicke sprechen. Frau Burg, beginnen wir doch mit den andauernden Debatten um den Streamingdienst Netflix. Diese Debatte ist ja vor der bevorstehenden Oscar-Preisverleihung noch einmal so richtig hochgekocht. Gleich drei Produktionen sind dort im Wettbewerb: The Irishman, Marriage Story und Die zwei Päpste. Sitzen denn Visionäre bei Netflix, die an das Kino wirklich glauben, oder geht es da ausschließlich ums Geschäft?
Naja, man muss sagen, das Studiosystem in Hollywood, das bröckelt ja schon seit einiger Zeit. In diesem Jahr ist auch 20th Century Fox nun noch an Disney übergegangen und damit auch das Studio, das sich auf Independent-Produktionen konzentriert hat, nämlich Fox Searchlight. Die waren früher traditionell, ja, die haben die Oscar-Kandidaten gestellt, wenn man sich Shape of Water oder Slumdog Millionaire anguckt. Wer jetzt einen Film machen will, geht eben häufig zu Netflix. Die füllen eine Lücke, die dieses Hollywood-System geschlagen hat. Siehe The Irishman von Martin Scorsese. Sein Mafia-Epos wollte sonst niemand produzieren. Was jetzt das kreative Potenzial von Netflix angeht, ich meine, dadurch, dass sie eine Streaming-Plattform sind, ist für sie ja das Box-Office nicht relevant. Die geben ja ihre Zahlen nicht heraus. Insofern sind solche Filme wichtig für ihre Reputation. Und da machen sie halt häufiger mal so 3, 4 Produktionen im Jahr, wo sie sich künstlerisch ambitioniert zeigen.
Ja, und man kann doch sagen, sie beglücken uns mit wirklich großem Kino. Und was ich jetzt ganz interessant finde, wenn ich mir Kritiken zu diesen Filmen durchlese, dann heißt es ja häufig, ach, es ist ja so, dass die Regisseure den kleinen Bildschirm schon mitdenken und die Szenen in Schnitt und Gegenschnitt auflösen. Und jetzt unerheblich, wie man die drei Filme findet, die jetzt dann wohl auch für den Oscar nominiert sind, sie sind schon alle für die Golden Globes nominiert, da sind auch Regisseure am Werk, die wissen, was sie tun. Also nehmen wir zum Beispiel die zwei Päpste, da geht es ja um zwei unterschiedliche Haltungen in der katholischen Kirche, um die Konservative, die Benedikt vertritt, um die Progressive, einfach von Franziskus. Und da macht Schnitt und Gegenschnitt ja auch Sinn. Nehmen wir sie Irishman, da gibt es ja auch immer wieder Szenen, die so aufgelöst sind, wenn eben die Figur von Robert De Niro, also Frank Sheeran, im Hotelzimmer mit Al Pacino sitzt, der den Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa spielt, dann geht es ja auch um eine Freundschaft zwischen den beiden, die entsteht. Das bekommt man erzählt, umso größer ist der Verrat hinterher. Macht also auch total Sinn. Und jetzt der letzte Film, The Marriage Story, eine Scheidungsgeschichte, die aber trotzdem ein Liebesfilm ist, weil da werden eben immer wieder zwei Menschen in Beziehung gesetzt, um zu zeigen, was damals für Gefühle waren. Und da macht eben dieses Verfahren auch Sinn. Also so kann man einfach nur sagen, man spürt diesen Film an, dass diese Regisseure wissen, was sie tun. Und das machen sie nicht für den kleinen Bildschirm.
Also das große Thema Netflix, ich denke, das wird uns auch im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren weiter beschäftigen, in allen verschiedenen Varianten. Jetzt vielleicht mal zum Film Joker. Frau Lewicke, Joker, auch dieser Film, der hat für viele Debatten gesorgt. Der Vorwurf, er sei gewaltverherrlichend, er rufe zur Anarchie auf. Finden Sie das auch? Können Sie das unterstützen?
Nee, das kann ich nicht unterstützen. Das war ein Film, der mich verfolgt hat und auch diese Figur des Jokers hat mich regelrecht verfolgt. Dieses Lachen hat noch lange bei mir nachgehallt. Lacht er da über uns? Lacht er über die Verhältnisse? Was ist das für ein Lachen? Und ich kann eigentlich nur festhalten, 2019 war vielleicht das Jahr des Underdogs. Da passt der Joker eben auch rein und es ist ganz interessant zu beobachten, mit welchen visuellen Strategien die Regisseure dieses Thema des Außenseiters angegangen sind. Joker ist eine Comic-Verfilmung, total überzogen, grotesk, übertrieben, das soll auch so sein und man kommt dieser Psyche des Außenseiters, der sich mit aller Gewalt in den Mittelpunkt bringen will, doch näher. Und dann gibt es aber auch wieder Parasite, den koreanischen Film. Da geht es ja um eine Außenseiterfamilie, die wie Geziefer im Keller wohnt, die sich auf einmal Zutritt verschafft eben zu einer Villa, wo reichen Leute leben. Und da tobt eben der Klassenkampf. Kampf.
Beides waren ja auch Filme, die in den USA sehr erfolgreich gelaufen sind. Und gerade beim Joker gab es ja diese erbitterte Debatte, die Sie erwähnt haben. Die fand ich auch sehr interessant. Da ging es ja schon teilweise gar nicht mehr um den Film. Und ich finde es auffällig, dass Kultur in den USA so politisiert gesehen wird. Also da frage ich mich dann auch, ob diese MeToo-Bewegung schon ihre Spuren hinterlässt. Vieles wird inzwischen auf Political Correctness abgeklopft. Ist der Joker jetzt ein Ausreißer, der vielleicht auch deswegen so polarisiert? Werden Heldenfiguren, das frage ich mich jetzt für die Zukunft, wieder eindimensionaler? Wird es noch so komplexe Anti-Helden wie die eines Taxi-Drivers geben oder der Serien vor 10 oder 20 Jahren eines Serienkillers, mit dem wir sympathisiert haben, wie Dexter oder eines Crystal Meth produzierenden Ex-Lehrers wie in Breaking Bad? Oder werden wir wieder so ganz glatte, ja, gute Helden haben in den nächsten Jahren?
Wir wollen jetzt hier in unserem Kinojahresrückblick nicht nur über die USA reden, über die US-amerikanische Filmindustrie. Was tut sich denn, Frau Lewicke, Frau Burg, was tut sich denn in der europäischen Filmszene?
Großes Autorenkino, kann man nur sagen. Wir haben Pedro Almodóvar, Leid und Herrlichkeit, ein autobiografischer Film, der mich sehr bewegt hat, weil man einfach spürt, da geht es um einen Regisseur, der auch großartig von Antonio Banderas gespielt wird. Ja, der schaut sich in seinem Leben um und durch den Blick in die Vergangenheit kommt wieder Bewegung auch in seine Gegenwart.
Oder ein Film von der Französin Céline Sciamma lief auch hier relativ erfolgreich, Porträt einer jungen Frau in Flammen in Cannes und beim Europäischen Filmpreis mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet. Ein Liebesfilm über eine Malerin, die im 18. Jahrhundert eine junge Frau vor ihrer Hochzeit porträtieren soll. Man sieht so, wie sie sich von einer distanzierten Position hin beide so annähern zu einer Zuneigung, zu einer Liebesbeziehung, die gesellschaftlichen Zwänge der Zeit mitreflektieren, aber es ist eben eine so ausdrücklich weibliche Perspektive. Die Frauen sind sich selbst genug, ist so eine Befreiungsgeschichte, aber ohne große Gesten erzählt. Häufig gibt es einfach nur die Blicke zwischen den Frauen und einen ganz zauberhafter Liebesfilm.
Ich hatte den Film Systemsprenger von Nora Fingscheid schon erwähnt. Der hat es nicht auf die Shortlist für den besten nicht englischsprachigen Film bei den Oscars geschafft. International also kommt er nicht so richtig gut an. Gibt es denn einen Grund dafür, warum er bei uns so erfolgreich ist, Frau Lücke?
Das ist ganz interessant. Wir haben ja auch wieder eine Außenseiterinnengeschichte. Also es geht ja um dieses junge Mädchen, das sich einfach nicht integrieren lässt. Nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten, die von Erziehungsheim zu Erziehungsheim gebracht wird. Und was ich an dem Film konsequent finde, dass er so die Unmacht der Institutionen auch zeigt. Und was, glaube ich, sehr einmalig auch ist für das deutsche Kino, ist einfach diese Recherche, die der Film betrieben hat. Also, dass die Regisseurin wirklich den Jargon der Sozialarbeiter und Arbeiterinnen studiert hat, dass man richtig spürt, wie da gelebt, gewohnt wird. Und es ist einfach so, dass die Realität die Matrix für diesen Film ist. Und ich glaube, das macht ihn so erfolgreich.
In Deutschland.
In Deutschland. Mhm.
Er hat ja 500.000 Zuschauer gehabt. Wenn man sich jetzt sonst mal das deutsche Kino ansieht, ist es so, dass es noch was anderes Interessantes gibt, dass es in Deutschland so eine Art Comedy-Mainstream gibt, eine Marke, die sich etabliert hat und offensichtlich sehr gut funktioniert. Elias Mbarik und Burak Aktekin, die haben zusammen ja schon Türkisch für Anfänger gemacht und Fuck You Goethe. Jetzt haben sie Das perfekte Geheimnis gemacht, so ein Remake des italienischen Originals, so eine Ensemble-Komödie um ein Dinner unter Freunden, in dem Geheimnisse offenbart werden. Über 4 Millionen Zuschauer bislang. Der dritterfolgreichste Film des Jahres in Deutschland überhaupt, noch vor dem Joker. Also das ist auch ein interessantes Phänomen.
Gibt es noch weitere Phänomene, die Ihnen aufgefallen sind?
Ja, es gibt viele starke weibliche Debüts in diesem Jahr. Das melancholische Mädchen, 1000 Arten Regen zu beschreiben, alles ist gut. Da könnte man jetzt eine ganze Liste aufzählen. Was auffällt an denen ist, dass es alles sehr ernsthafte, komplexe Auseinandersetzungen mit der Welt, mit Beziehungen sind, bei aber dem unbedingten Willen, unterhaltsam zu sein.
Vor kurzem war in den Zeitungen ein Foto zu sehen, wie Harvey Weinstein gestützt auf eine Gehhilfe, also so etwas wie ein Rollator, einen Gerichtssaal betritt. Ach, dieser so gebeugte und gebrochene Produzent, was für eine billige Inszenierung meiner Meinung nach für die Presse. Dieses Bild hat sich mir eingeprägt, der Täter als Opfer. Gibt es denn so etwas wie das Bild des Jahres für Sie? Was hat Sie denn bewegt? Welches Bild hat Sie geärgert? Welches erfreut?
Naja, also ich glaube, welches Bild mir wirklich nahe gegangen ist, ist eben aus Marriage Story. Also das Ende, wenn die beiden eigentlich schon geschieden sind, sie sich nochmal sehen, weil er jetzt gerade den Sohn mal für das Wochenende hat. Und sie sieht auch, er hat seine Schuhe aus, sie bückt sich und macht ihm die Schuhe zu. Da weiß man, das war einmal eine große Liebe und was da jetzt noch sein wird und was damals alles war, das ist dann auch deren Sache.
Bei mir ist es ein Bild aus dem schon erwähnten Film Parasite von Bong Joon-ho. Es geht ja da um die Familie, die sich als Angestellte in ein reiches Haus reinschlawinern. Und Bong Joon-ho arbeitet ja visuell sehr präzise, stellt soziale Schichten dar, arbeitet mit oben und unten, mit Architektur. Dann kommt bei ihm aber noch eine andere Ebene mit rein, nämlich eine, die man im Kino sonst nur schwer bedienen kann, der Geruch. Die reiche Familie sagt, dass man Armut riechen kann. Es ist dieses leicht muffige einer Souterrain-Wohnung. So, jetzt komme ich zu der Szene. Es gibt eine, wo der Chauffeur, der Vater der armen Familie, den Hausherrn in der Limousine durch die Stadt fährt und der Hausherr schnuppert plötzlich im Auto. Er wittert wie so ein Tier. Und es ist der Moment, in dem er misstrauisch wird und die Armut zu riechen scheint, seinen Gedanken dann aber wieder verwirft. Und A.O. Scott, der Chefkritiker bei der New York Times, der hat zu dem Film allgemein gesagt, er könne sich keinen Film vorstellen, der ihn trauriger macht über den Zustand der Welt und glücklicher über den Zustand von Film. Das fand ich sehr schön.
Das Kinojahr 2019, ein Rückblick war das von Susanne Burg und Anke Lewicke. Frau Burg, Frau Lewicke, Dankeschön.
Tschüss, schönes neues Kinojahr.
Danke.